Schönen guten Morgen allerseits. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu der ersten Session nach der Keynote. Und mein Name ist Benny Tritsch und ich werde mit Ihnen die nächsten etwa 45 Minuten über Remote Desktop Services sprechen. Ich fand es ganz faszinierend, was gerade eben der Ben Armstrong gesagt hat in der Keynote, als er dann von den nativen Cloud-Anwendungen gesprochen hat, dass immer mehr native Cloud-Anwendungen eben sich etablieren werden. Das mag auf der einen Seite korrekt sein und ich würde das vergleichen mit einer Personengruppe in der Bevölkerung, die Digital Natives, aber es gibt ja auch die Babyboomer. Ja, und ich würde mal sagen, diese Session, die wir jetzt hier haben, ist über die Windows-Boomer. Das heißt, über die Anwendungen, die nicht Cloud-nativ sind, sondern die man in irgendeiner Form vielleicht in die Cloud bringen möchte, die aber nie dafür entwickelt wurden. Das heißt, Standard-Windows-Anwendungen, die möglicherweise zu einer Zeit entwickelt wurden, als weder Virtualisierung noch der Begriff Cloud etabliert war, ja, als man dann tatsächlich ganz anders mit Windows-Anwendungen gearbeitet hat. Es gibt einfach mehrere Millionen Windows-Anwendungen da draußen, ganz konventionell programmiert, und über die werden wir uns heute unterhalten, wie man die eben auf eine Plattform hebt, die angemessen ist für 2016 und danach. Ich bin mit dem Thema tatsächlich als Freiberufler unterwegs und beschäftige mich hauptsächlich eben mit diesen Remoting-Umgebungen. Und man sieht hier, ich bin sowohl bei Microsoft als Regional Director im Community-Programm und MVP, früher mal Terminal Server MVP, dann Remote Desktop Services MVP und heute Enterprise Mobility MVP. Also das ganze RDS-Thema wurde in den Bereich Enterprise Mobility integriert. Nein, ich kann keine Handys reparieren, nur weil ich da als in Enterprise Mobility mit dabei bin. Aber man sieht schon, wo die gedanklich hingehen. Das ist eben das Thema Mobility, was da eine große Rolle spielt mit dem Remoting. Ich bin genauso in der Citrix-Welt unterwegs und in der VMware-Welt. Es gibt im Moment von der Regional Director-Seite her in Deutschland nur den Carsten Rachfall und mich, die auf der IT-Pro-Seite Regional Directors sind. Und wenn es dann darum geht, mit den verschiedenen anderen Remoting-Themen, es gibt insgesamt 7 Leute weltweit, die sich eben sowohl mit Microsoft, Citrix als auch VMware Remoting beschäftigen. Und da bin ich einer davon. Und ich habe mich zusammengetan auch mit einer Gruppe von Leuten. Wow, das war mein Netzwerk. Also wenn die Demo im Netzwerk jetzt nicht funktioniert, dann wissen wir warum. Eine Gruppe, die sich wirklich um RDS-only Projekte kümmert, ohne Citrix, ohne VMware. Und wie gesagt, ich bin damit selbstständig unterwegs, hauptsächlich im Bereich Benchmarking, User Experience Benchmarking und Monitoring, Telemetriedaten zu sammeln. Das ist quasi auch in großen Enterprise- und Cloud-Umgebungen mein Job. Mein Hauptauftraggeber da im Bereich Monitoring, Telemetriedaten ist Lakeside Software. Deren Software setze ich ein und die haben mich beauftragt, da relativ viel auch in Deutschland zu machen. Deswegen sehe ich auch viele Umgebungen, die eben auf den unterschiedlichen Remoting-Technologien aufsetzen. Worüber werden wir uns unterhalten? Zum einen mal die Remote Desktop Services im eigenen Rechenzentrum. Was können wir damit heutzutage machen? Wie sieht es aus mit Azure Remote App? Und wie sieht es aus mit Infrastructure as a Service? Und ich gucke erstmal, ob ich noch Netzwerk habe. Yay! Das ist schon mal gut. Das Kabel hat es überlebt. Gut. Und am Ende werde ich natürlich ein Fazit darüber machen. Wo geht die ganze Geschichte hin? Das ist eine Folie, die ich tatsächlich erst vor kurzem bekommen habe von Microsoft. Ist eigentlich relativ klar, was das aufzeigen soll, was man mit Remoting on-prem machen kann und mit Remoting in der Cloud. Das heißt, dieses Session-Based Computing, also das traditionelle Terminal-Server-Thema, dann virtuelle Desktops, das VDI-Thema, was nie so ganz abgehoben hat, aber was zumindest mal da aufgeführt ist und dann eben in der Cloud auch dieses Session-Based, also Remote Desktop Services in der Cloud und dann einzelne Anwendungen aus der Cloud bereitzustellen. Wir sprechen hier immer von Windows-Desktops und Windows-Anwendungen, nicht Cloud-Native-Anwendungen. Das muss man ganz klar hier rauskehren. Und plötzlich kam Microsoft und hat da eine kleine Änderung gebracht. Hat es jemand gesehen? Auf der rechten Seite passiert da was. Ja, offensichtlich arbeitet Microsoft auch ganz vehement daran, Client-Desktops aus der Cloud zur Verfügung zu stellen, Da gibt es ein paar interessante Drehs, wie das dann gemacht wird, weil auch Microsoft selbst sich an die Lizenzbedingungen halten muss, die es nicht unbedingt erlauben, klassische VDI-Infrastrukturen aus der Cloud anzubieten. Es gibt kein Lizenzmodell, was es mir erlaubt, anonyme Benutzer auf Workstation SKUs, also auf ein Windows 10 zum Beispiel, zugreifen zu lassen. Deswegen muss man da etwas schlauere Möglichkeiten finden, das zu tun. Offensichtlich ist Microsoft da ganz vehement dran, etwas zu tun. Da bin ich mal sehr gespannt, was noch kommt. Das nur so als Vorgeplänkel. Da ist vieles noch im Fluss. Jetzt machen wir erstmal Remote Desktop Services im eigenen Rechenzentrum. Was ist da die Neuigkeit? Und wenn man das sich anguckt, wie das heute aussieht, man hat eine sogenannte RDSH Collection. Früher haben wir das Farm genannt, also ein Verbund von Servern, auf denen Benutzer interaktiv in entsprechenden Sitzungen arbeiten. Man geht über einen Load Balancer, der nennt sich hier RD Connection Broker, wenn man sich vom Client aus verbindet. Und dann spricht man über RDP mit dann seiner Sitzung, die hinten auf der Farm lebt. Das ist im Prinzip die einfachste Möglichkeit, so eine Infrastruktur aufzubauen. Jetzt kann man das natürlich noch erweitern. Man setzt ein Web-Frontend vorne dran, das nennt sich dann RD Web Access. Man setzt zusätzlich einen Gateway vorne dran, damit man die Informationen über SSL verschlüsseln kann. Man kann damit natürlich auch Autorisierungscheck und Active Directory Gruppenrichtlinien mit einbinden. Und hinten dran sieht man, dass es eben nicht nur die Terminal-Server sind, Remote Desktop Session Hosts, sondern auch die Virtualization Hosts, also die Plattform, Hyper-V-Plattform, die dafür verwendet wird, um VDI-Infrastrukturen zu transportieren. Und das ist aus der Microsoft-Sicht völlig identisch. Das macht keinen Unterschied. Rein von der Infrastruktur ist es dasselbe, wobei ganz klar, wenn ich das bei meinen Kunden angucke, die RDSH-Seite sicherlich 95% der Verbreitung ist und die RDVH, die Virtualization Host, maximal 5% der Verbreitung. Das ist auch so in der Citrix-Welt noch so. Das ist ganz interessant, dass da also weniger die Xen-Desktop-Lösung eingesetzt wird, sondern viel stärker nach wie vor die Xen-Ablösung. Und das ist so im Moment der Status, wie das aussieht. Was ist jetzt bei 2016? Was sind die Innovationen? Was kann man da noch machen? Und einmal sind es die verbesserten Leistungseckdaten mit dem Fokus auf die Grafik. Und da ist es die sogenannte User Experience. Die ist vorhin beim Ben Armstrong auch in diesem Stack, den er gezeigt hat, ganz oben gestanden. Aber da geht nie jemand drauf ein. User Experience ist schwer zu messen, ist schwer zu beurteilen, ist sehr subjektiv, ist schwer zu objektivieren. Und deswegen kann man es nicht so greifen. Man kann nicht einfach mit einem Performance-Counter sich draufsetzen und weiß dann, wie gut die Benutzererfahrung ist. Das Witzige ist, ich habe fast auf den Tag genau vor 20 Jahren im Fraunhofer Institut für grafische Datenverarbeitung über Grafik-Remoting unter Windows promoviert. Und es hat bis heute gedauert, bis wir inzwischen so an einem Punkt sind, wo wir sagen können, okay, man kann diese Technologie wirklich ernst nehmen. Das ist ganz witzig, ich habe das Ganze unter Windows 3.11 gemacht. Wenn ich so meine eigene, ich habe das als Buch dann im Springer Verlag rausgebracht, wenn ich heute die Screenshots angucke, wow, als die Bilder laufen lernten. Deswegen nochmal so, das ist wirklich so diese Babyboomer-Geschichte im Vergleich zu diesen Digital Natives. Also ich fühle mich da eher noch so diesen Windows-Boomern dann zugehörig. Und solange es noch die letzte Anwendung gibt, die unter Windows-Anwendung eben ausgeführt wird, eine ganz normale Win32 Application, solange wird man die Technologie brauchen und solange wird man sich darum kümmern müssen, um die User Experience zu verbessern. Erhöhte Skalierbarkeit und die Optimierung für die Cloud, das sind ganz klar die Themen, die da eben noch dazukommen. Und wie macht man das, damit man da schneller wird? Man fügt Grafikhardware hinzu, NVIDIA, AMD, Intel, GPUs, aber nicht auf der Empfängerseite, nicht auf der Client-Seite, sondern tatsächlich auf der Serverseite. Das bedeutet, Sie stecken in Ihre Server, in Ihrem Rechenzentrum, zum Beispiel NVIDIA-Grafikkarten rein oder AMD-Grafikkarten, um damit den Durchsatz zu beschleunigen. Das heißt, wenn ich hier von meinem Client hier zugreife, dann möchte ich möglichst gute Performance haben, dadurch, dass hier drüben Hardware beschleunigt wird. Ja. Das hört sich erstmal ganz gut an, aber heißt das, dass ich wirklich meine Server in meinem Rechenzentrum ersetzen muss? Im Zweifelsfalle ja. Oder ich muss sie erweitern um entsprechende Grafikkarten. Das wird für die Server ganz speziell angeboten als Steckkarten. Also es sind nicht die gleichen Grafikkarten, die Sie in Ihre CAD-Workstations reinstecken. Die sind wirklich optimiert dafür, für die Standard-Server, die in den Rechenzentren, in den Racks drinstecken. Ich selbst habe eine Dell R27 bei mir zu Hause im Lab zum Testen. Also es ist genauso eine Maschine, die halt wahrscheinlich viele von Ihnen auch irgendwo schon mal gesehen haben oder auch einsetzen im Rechenzentrum. Und wenn man sich das anguckt bei der Entwicklung der Remote Desktop Services, dann hat man da schon so eine Thematik, die nennt sich Remote FX. Das ist nämlich eine Spezialvariante von dem RDP-Protokoll, was in der Lage ist, ja, solche hardwarebeschleunigten Themen zu unterstützen. Und das hat man schon früh angefangen mit Server 2008, R2, Service Pack 1, oder Feature Pack 1 war das, dass man da eine Erweiterung reingebracht hat, die nannte sich Remote FX. Die haben wir am Anfang noch nicht so ganz verstanden, aber da ging es um die GPU-Virtualisierung. Und erst so mit dem 2012er-Server, 2012 R2, würde das immer besser ausgebaut. Das heißt, da hat man eine massive Unterstützung auch vom Hypervisor, der drunter ist, und in dem Fall Hyper-V benötigt, damit man eben die Hardware, die in dem Server physikalisch drinsteckt, Grafikhardware da auch nutzen kann. Jetzt, wenn wir auf das Ende dieser Entwicklung gucken, wenn wir da schauen, da gibt es Remote FX auf der einen Seite und es gibt Discrete Device Assignment. Es gibt also zwei unterschiedliche Technologien. Das ist ganz spannend, weil Remote FX wird tatsächlich nach wie vor vom Remote Desktop Services Team vorwärts getrieben, also das RDS-Team, was innerhalb von dem Enterprise Mobility Team sich jetzt befindet und eben die Komponenten bereitstellt für das OS, für das Betriebssystem, Serverbetriebssystem, aber auch Clientbetriebssystem und eben für Azure. Und dann gibt es dieses DDA, das wird vom Hyper-V-Team entwickelt. Das heißt, da sind zwei unterschiedliche Teams, die das entwickeln mit unterschiedlichen Ansätzen. Das gucken wir uns mal an, wie das funktioniert. Zuerst mal Remote FX. Wenn ich mir Remote FX angucke, dann ist eine Grafikkarte eingebaut in meiner physikalischen Hardware im Server und dann habe ich dort ein Hyper-V drauflaufen auf diesem Server. Und da ist dann quasi die Management-Konsole, die Hauptkonsole, die wird dann eben mit dem Treiber für diese GPU versorgt und diese reicht es dann weiter an jeden weiteren Gast. Das ist eben dieser Kanal, der darüber geht für jede weitere virtuelle Maschine, die darauf erzeugt wird, wird dann eben diese Grafikkarte durchgereicht. Was man damit macht, man macht ein sogenanntes API-Intercept. Das bedeutet, wenn in dieser virtuellen Maschine auf der rechten Seite ein Grafikbefehl aufgerufen wird, dann wird dieser Grafikbefehl abgefangen, wird durch diesen Kanal rübergeschickt und dann auf der GPU selber ausgeführt. Das ist also wirklich ein Abfang wie ein Filtertreiber, der eben diesen Aufruf abfängt und dafür sorgt, dass es eben hardwarebeschleunigt durchgeführt werden kann. Fühlt sich so ein bisschen an wie durch die Brust ins Auge, hat aber den Vorteil, man kann eben den synthetischen Treiber, der mit jedem Hyper-V mitkommt, den man einfach integriert in seine VM, unterstützt es. Man muss sonst überhaupt keine Aufwände betreiben. Und da ist der Ehrgeiz von Microsoft auch wirklich OpenGL, OpenCL und so weiter, alle Grafikformate zu unterstützen, die relevant sind da draußen, weil bisher hat Microsoft OpenGL ignoriert. Und damit war natürlich das Problem, dass ich sehr viele Anwendungen nicht ausführen konnte. Gut, das heißt also, ich habe eine Lösung und die zweite Lösung ist, ich stelle die GPU tatsächlich einer einzelnen VM zur Verfügung. Ich stanze quasi einen Durchbruch in meinen Hypervisor, der meiner VM erlaubt, einen direkten Zugriff zu machen auf die Grafikhardware. Also ein Direct Assignment. Das macht nur modernste Hardware, weil man dafür eben im BIOS SRIOV-Unterstützung haben muss und so weiter und so fort. Da braucht man wirklich sehr moderne Hardware, um das hinzukriegen. Damit kämpfe ich noch massiv in meinem Lab. Aber da hat man natürlich dann die Möglichkeit, den nativen Treiber des Grafikkartenherstellers in seiner VM zu installieren und alle Möglichkeiten, die man auf dem Blech hat, wenn man auf einer Grafik-Workstation arbeitet, auch in dieser virtuellen Maschine durchzuführen. Das ist sehr, sehr attraktiv, wenn wir nachher noch sehen, wohin das geht. Weiterhin hat Microsoft einen sogenannten AVC-444-Modus eingeführt. Der Dreh, der dahinter besteht, ist, wenn ich das schon mit Hardwarebeschleunigung codiere, quasi, ich nehme eine massive Grafikhardware auf der Serverseite. Ja, was macht denn dann der arme Client damit? Der Client, der versucht, dieses hochkomprimierte Videobild, animiertes Video quasi auseinanderzunehmen und darzustellen. Und da muss man sagen, Gott sei Dank gibt es YouTube, weil YouTube hat dann eben bestimmte Videocodecs etabliert, dass viele Menschen die nutzen möchten, auch auf ihren mobilen Geräten. Eine CPU in einem mobilen Gerät wäre völlig überfordert damit, dieses Video auseinanderzunehmen, zu entpacken und abzuspielen. Also hat man da entsprechende Codec-Chips auf jedes mobile Gerät und in jede Grafikkarte reingepackt. Das bedeutet, diese Dekodierung wird in Hardware auch auf Ihrem Handy durchgeführt. Und jetzt sagt man sich natürlich, wieso verwenden wir das nicht einfach auch? Nur man musste das ein bisschen erweitern, damit man tatsächlich bei Effekten, die eben nicht so in Videos vorkommen, nämlich sehr klarer Text, damit man da keine sogenannten Halo-Effekte kriegt. Und das ist eine Implementierung, die meinen höchsten Respekt abbringt. Da ist wirklich massives Engineering dahinter, um das hinzubekommen, um quasi die Hardware zu nutzen und trotzdem etwas mit der Hardware zu machen, wofür sie eigentlich nicht designt war und trotzdem extrem schnell zu sein. Das ist wirklich klasse. Das will ich Ihnen aber kurz mal zeigen, wie das hier in meiner Testinfrastruktur aussieht, weil ich habe hier einen Windows Server 2016 Technology Preview 5 installiert auf meinem Hyper-V. Das heißt, hier ist ganz normal meine Hyper-V-Umgebung, die hier auf meinem Windows 10 läuft. So, und da gucken wir doch mal rein, wie erstmal die einzelne Konfiguration ist, Hyper-V-Settings. Da schauen wir rein und da sehen wir, dass da eine physikalische GPU angezeigt wird. Ja, das funktioniert sogar unter Windows 10. Deswegen habe ich vorher ganz extra gesagt, das muss nicht unbedingt nur der Server sein, der das unterstützt. Hier unter Windows 10 reiche ich meine physikalisch hier drin steckende GPU, die nicht wahnsinnig leistungsfähig ist, das muss man ganz klar sagen, die reiche ich weiter. Und man sieht, da ist auch schon eine virtuelle Maschine, die nutzt. Und damit sieht man mal, wie das dann vom Hyper-V von der Seite her zur Verfügung gestellt wird. Da muss halt der entsprechende Grafiktreiber in der Parent Partition installiert sein. Machen wir mal zu. Und jetzt gucken wir in die Maschine rein, wie die konfiguriert ist. Ja, die nutzt genau diesen Videoadapter, diesen Remote FX Videoadapter. Jetzt, wo sie läuft, kann ich das nicht mehr modifizieren. Aber man sieht, ich kann hier die maximale Anzahl der Monitore einstellen, die maximale Auflösung und ich kann ihm Videospeicher zuordnen. Ich habe es gestern Abend ein bisschen übertrieben und hatte ihm schon ein Gig Video Memory zugeordnet. Dann sind die Dinge auf meinem lokalen Laptop noch langsamer gelaufen, weil dann fangen sich an, mein lokaler Window-Manager und der Hyper-V weitergereichte Anteil des Videorams, sich gegenseitig in die Quere zu kommen. Dann läuft so gut wie gar nichts mehr auf meiner Maschine, weil dann eben mir auch hier für meinen lokalen Window-Manager die Ressourcen ausgehen. Aber das zeigt, wie das Ganze konfiguriert ist. Jetzt mache ich hier wieder ein Cancel. Und gehe mal hier in meine Konsole rein, wo tatsächlich die Konfiguration schon durchgeführt wurde, so wie ich es am Anfang vorgestellt habe. Web Access Server, Lizenzierung, Connection Broker und Session Host, alles auf eine Maschine, auf eine Server 2016, Technology Preview 5. Da läuft es drauf. Die sieht man hier grün auf der linken Seite, die läuft hier und ich bin jetzt hier auf meinem Domäne-Controller, der ist unter 2012 R2 und gucke auf die 2016 TP5-Maschine drauf. Aber was ich mache, ich habe hier so mehrere Benutzer, ich mache jetzt einen Doppelklick auf den Benutzer Adam und wenn alles gut funktioniert, wird der Benutzer Adam sich dann eben über RemoteFX auf diesem 2016, reicht das durch? Klappt das noch? Gucken wir mal, was er hier sagt, wenn wir in die Session Collection reingucken, ob die Verbindungsaufnahme auch funktioniert. Ja, bisher ist er noch nicht so weit. Warum reicht das nicht durch? Sollte er. Probieren wir nochmal. Ob er authentifiziert, ansonsten probieren wir das nachher nochmal. Jetzt verbindet sich der Benutzer und man sieht schon, die Auflösung wird nicht ganz angepasst, das ist einer der Effekte, die noch da sind von der Remote FX Unterstützung und man sieht, er kommt hoch, Server 2016, TP5, alles gut. Jetzt schauen wir uns mal, sobald sich das System so halbwegs beruhigt hat, gucken wir da mal rein, was da unter System zu sehen ist. Und ich sehe unter System, ja, das ist ein 2016 TP5 oder TP, ja, da steht sogar Technical Preview 5. Und was uns jetzt viel mehr interessiert, ist der Device Manager. Was zeigt der an? Weil da drin ist ja quasi der generische, Treiber für die Grafikkarte vorhanden. Wir gucken jetzt unter Display Adapters und siehe da, das ist exakt, was wir sehen. Er merkt also, dass er jetzt Hardware beschleunigt ist und der synthetische Hyper-V-Treiber, der in dieser VM drin ist, in diesem Gastsystem, das sagt, ah, ich kann jetzt eben auf diese RemoteFX-Funktionalitäten zugreifen. Ich fange ab API-Aufrufe und sende die weiter an die Hardware, dass die Hardware dafür zuständig ist, diese Grafikelemente dann anzuzeigen. Also wie man sieht, das funktioniert sogar in einem Windows 10 Demo, in der Demo-Infrastruktur. Also von daher, man ist damit sehr leistungsfähig. Sie können jetzt wirklich auch in der Lage sein, mit einem Laptop, der mit massiver Grafikhardware ausgestattet ist, solche Labs aufzubauen, mit denen Sie dann Remote-Zugriffe machen können, die dann eben Hardware beschleunigt sind. Diese Technologie ist für meine Augen absolut faszinierend, dass da Microsoft eben so weit geht. Wenn ich jetzt hier einen Refresh mache, müsste ich sehen, dass jetzt eben mein Benutzer Adam da drin ist und als aktiver Benutzer arbeitet. Also genau so, wie man das erwartet hat. Und das ist der Punkt, wo ich dann gerne weitermachen würde, in die nächsten Themen reinzugehen. Nämlich das Ganze als Infrastructure as a Service aufzubauen. Das ist ja auch so eine Sache. Jetzt hat man das Ganze in seiner eigenen Umgebung laufen. Jetzt würde ich das gerne auch auf Azure bringen. Wie funktioniert denn sowas? Das heißt also, ich habe hier diese große Azure-Plattform, die ich nutzen möchte und ich konzentriere mich auf die Dinge, die oberhalb von Microsoft Azure Infrastructure as a Service stehen. Da sind zum Beispiel solche Dinge wie virtuelle Maschinen drin, da sind solche Dinge wie das Active Directory, virtuelle Netzwerke, die Automatisierung drin, Festplatten, die zur Verfügung gestellt werden, Remote App, darüber sprechen wir ganz am Ende. Das ist also auf jeden Fall das, was ich nutzen möchte und ich möchte das, was ich im eigenen Rechenzentrum habe, das ist auf der rechten Seite, das möchte ich gerne abbilden auf der linken Seite mit möglichst guter Performance. Naja, der erste Weg ist natürlich, ich nehme das, was ich rechts gemacht habe und mache das auch links. Ich baue das also auf. Ja, das ist gar nicht so ganz einfach. Man hat es vorhin auch schon bei der Keynote gesehen. Da wurde irgendwie das Ganze in so einen Service gekapselt, damit da man auf die gleichen Ressourcen zugreifen kann. Man kann das also nicht einfach eins zu eins rübernehmen, weil man hat da kein Intranet, auf das man zugreifen kann, wenn man verschiedene VMs auf Azure erzeugt, aber man muss das erstmal diesen VMs auch beibringen, dass sie jetzt gerade im Verbund arbeiten, wenn ich solche komplexen Infrastrukturen da aufbaue. Nach oben hin wollen wir gar nicht erst reden. Das Gateway, so wie es eingesetzt wird bei On-Prem, das wird auch von Microsoft nicht so eingesetzt. Die nehmen da ihre eigene Lösung, die eben von außen aus genutzt werden kann, damit es von außen über Load Balancing verwendet werden kann. Und auch das Management-Portal sieht anders aus. Gut, das wird sich mit Azure Stack ändern, dann werden wir auf beiden Seiten das Gleiche machen. Wie installiert man das aber? Ich fange an, indem ich erstmal ein eigenes virtuelles Netzwerk baue. Ich muss mich da drin ja bewegen und ich erzeuge ein dazugehöriges Subnetz, genannt RDS. So, damit habe ich schon mal das erledigt, habe die Adressräume festgelegt und wenn ich dann gucke in meinem Portal, sieht es so aus, können wir nachher mal kurz reingucken in das Portal, wie das Ganze ausschaut. Ich muss da auch meinen DNS-Server festlegen, das heißt also, ich muss dann einen Domain-Controller installieren, der auch dann mein DNS-Server sein wird. Diese IP-Adresse, die mein Domain-Controller und DNS-Server haben wird, die muss ich hier schon festlegen und den Namen schon mal vorgeben und entsprechend wird ein Cloud-Service aufgebaut. Ich muss einen Storage-Account einrichten, weil ich muss ja die Festplatten, die dazugehören, die ich vielleicht auch für File-Services verwenden werde, mein DC wird also auch mein File-Server, das muss ich ja irgendwie persistent machen. Also muss ich da entsprechend einen Storage-Account einrichten und den auch georedundant machen, damit es eben auch failover-mäßig funktioniert. Und dann erzeuge ich da rein meinen Domäne-Controller. Ich nehme also eine normale VM aus der Galerie, wie das vorhin auch der Ben Armstrong gezeigt hat, und ich wähle da eben den Namen der Maschine und muss ein Admin-Konto erzeugen. Sobald ich das mal gemacht habe, dann werden eben genau diese Dinge, die ich vorhin schon erzeugt habe, also dieses virtuelle Netz und das Subnetz und der Storage-Account, das wird alles da eben hinzugefügt und ich erzeuge gleichzeitig diesen Cloud-Service. Man sieht da oben, der wird dann dafür verwendet, um von außen auf das Ganze zuzugreifen. Bisher habe ich nichts getan, was im Entferntesten daran erinnert, was Sie in Ihrem eigenen Rechenzentrum tun. Das sollte man so mal im Kopf behalten. Das ist nur das Vorgeplänkel, um überhaupt mal loszulegen. Jetzt erzeuge ich den Domäne-Controller, füge dann hinterher die Serverrolle Active Directory Domain Services hinzu und gebe dem Ganzen auch einen vernünftigen Domänennamen. In meinem Fall habe ich dann so azure-mydomain.com und sowas dann genutzt. Und dann erzeuge ich die weiteren Maschinen, die ich brauche. Also erstmal diesen Connection Broker, da nehme ich wieder eine Maschine und man sieht, ich habe hier einen D1 genommen. D1 bedeutet, das ist eine virtuelle CPU und 3,5 Gig an Hauptspeicher. Das reicht für diese Rollen, das hat auch für den Domäne-Controller gereicht. Auch da wieder Admin-Konto, dann erzeuge ich 2 oder 3 RDSH-Server, die will ich ein bisschen größer sizen, also 2 virtuelle CPUs. Oder 4 sind es sogar hier, und 7 GB an Hauptspeicher. Das ist so eine Standardmaschine, die für solche Zwecke verwendet wird. Wieder lokale Admin-Accounts erzeugen. Und dann muss man statische IP-Adressen den Maschinen hinzufügen. Da gibt es kein User-Interface-Element, das das erlaubt. Das muss man wirklich ganz beinhart über PowerShell machen für jede einzelne Maschine. Ich habe es extra so ausführlich aufgeschrieben, damit man hinterher das in den Folien oder im Video nachgucken kann. Und hier auch so mal ein Screenshot davon, wie das bei mir in der Umgebung dann ausgesehen hat, dass man hier tatsächlich diese Zuordnung macht von festen IP-Adressen. Sonst, wenn ich die Dinger schlafen lege, wenn ich sie nicht brauche, dann sind die IP-Adressen weg. Ja, und dann können die miteinander nicht mehr reden. Ich habe jetzt erstmal dieses private Netzwerk erzeugt und innerhalb von diesem Netzwerk müssen die sich unterhalten können mit statischen IP-Adressen, die auch aufgelöst werden vom DNS-Server, der eben auf dem Domäne-Controller lebt. Dann binde ich die Server in die Domäne ein, dann anmelden und Remote Management aktivieren, die Serverrollen aktivieren, dann muss ich mit dem ISP reden, damit dann meine Umleitung richtig stattfindet auf meine in Azure gehostete Infrastruktur, brauche idealerweise ein Zertifikat, habe ich alles durchgeführt und dann dieses Remote Management ist nötig, damit die Maschinen tatsächlich von einer Konsole aus gemanagt werden können, typischerweise vom Domäne-Controller. Dann eben die Geschichte mit den Zertifikaten und dann ist man soweit fertig, dass man so ein Ding betreiben kann. Ich finde es immer sehr lustig, wenn die Demos gemacht werden, zeigt man das immer, dass man da tagelang dran gesessen ist, um das Ganze zusammenzustöppeln, bis das so funktioniert. Bis ich die Screenshots so sauber drin hatte und die Sequenz sauber, habe ich das mehrmals installiert. Ganz bestimmt, das macht man nicht auf Anhieb richtig. Und das ist so die Kunst, die im Moment sich so rauskristallisiert. Die Leute, die diesen Lego-Kasten Azure nehmen können und daraus dann etwas bauen, was ziemlich genau dem entspricht, was sie in ihrem eigenen Rechenzentrum haben und vielleicht sogar noch erweitern um entsprechende Dienste, die sie bisher nicht im eigenen Rechenzentrum haben. Also so sieht eine einfache Umgebung aus und wenn es dann komplizierter wird, naja, da haben dann wirklich ein Projekt mit den RDS-Gurus gemacht, wo ein Kunde wirklich größere solche Cloud-Umgebungen gebaut hat. Dann sieht man, da kommen solche Dinge wie Redundanz rein, dass man eben Connection Broker Load Balancen möchte, dass man die Gateway Server in Hochverfügbarkeit bringen möchte, die Domäne Controller, die File Server. Wir sind dann an Grenzen gestoßen mit DFS. DFS funktioniert nicht sonderlich gut auf Azure. Von daher sind wir da relativ schnell in Richtung Storage Spaces rübergegangen. Da gibt es zum Glück auch einen neuen Artikel vom Storage Team bei Microsoft, die eben das genau beschreiben, wie man Storage Spaces auf Azure einrichtet, so dass es gut funktioniert für RDS. Also man merkt, dass jetzt die einzelnen Teams innerhalb von Microsoft auch anfangen, so diese Use Cases umzusetzen, aufgrund von der Anforderung, die von außen auch kommen. Und unten drunter sitzen dann natürlich die sogenannten Worker, diese RDS-Session-Host-Server. Aber das kann schon recht komplex werden. Und wenn man das rund um die Uhr laufen lässt, dann wird es auch nicht billig. Also ich habe das ja selber installiert, wenn ich hier so mal gucke, in meiner Umgebung. Ja, das, was ich so gerade eben beschrieben habe, so sieht es bei mir aus mit dem Cloud-Service. Wenn ich in den Cloud-Service reinklicke und ich gucke mir die Instanzen an, dann sind es genau diese Maschinen, die eben dazugehören. Also der Domäne-Controller oben, dann eben der Connection-Broker. Ich habe noch einen Remote-App-Server da rein installiert und 2 RDSH-Server. So sieht es mit dem alten Portal aus. Das Neue, das sieht so aus, das, was wir vorhin auch in der Keynote gesehen haben. Ich arbeite deswegen noch mit dem Alten, weil ein paar Features noch nicht im Neuen drin sind. Also gerade Remote-App-Sachen sind da noch nicht drin. Und von daher arbeite ich dann eben mit diesem älteren Portal. Aber wenn ich die laufen lasse, wenn ich die einschalte und laufen lasse, verbrauchen die etwa 1 bis 1,50 Euro pro Stunde. Das hört sich erstmal nicht so viel an. Wenn ich das aber den ganzen Monat durchlaufen lasse, da kommt schon einiges zusammen. Das muss man sich dann schon vorher genau überlegen. Ich habe mir so ein Kontingent auf $150 gesetzt will versuchen, nicht mehr zu verbrauchen. Und das ist im Prinzip das, womit ich ganz gut klarkomme, aber nicht, wenn ich es rund um die Uhr durchlaufen lasse. Das muss man im Kopf haben, wenn man solche Tests macht, wenn man wirklich so eine kleine Umgebung aufbaut und sagt, ich möchte es wirklich rund um die Uhr testen von Leuten, die von außen zugreifen, sollten sich so ein Budget von $500, 500 Euro im Monat, sollten sie sich geben. Das muss man immer so im Hinterkopf behalten. Klar, sie haben keinerlei Investitionen in irgendwelche Hardware. Sie fangen direkt an. Das ist quasi der Vorteil. Also das ist wirklich so, wie das sich das dann darstellt. Und klar, Microsoft ist jetzt auch dahinter gekommen, vielleicht ist es ja gar nicht so einfach, sowas zu bauen, können wir das nicht einfacher machen. Mit dem 2016er optimiert man das wirklich für die Cloud, man braucht nicht mehr ganz so viele Rollen, man sieht, man bringt hier diese Management-Maschinen in eine VM und hat dann nur noch die RDSH-Server und nutzt dann Plattform as a Service, die wirklichen Dienste, die quasi höher Level angeboten werden, wie SQL Server, wie Domain Services, die nutzt man dann, um dann eben die VM zu ersetzen, die beispielsweise bei mir der Domäne-Controller ist. Oder wenn man dann Hochverfügbarkeit machen möchte für seinen Broker oder für die Lastverteilung eben, dass man dann eben die Instanzen in Azure verwendet und keine eigene VM dafür baut. Und dann geht man sogar so weit und sagt, naja, diese SQL-DB, die in Azure lebt, die kann ich dann sogar in Zukunft für meine On-Prem-Load-Balancing-Thematik verwenden. Ich muss also keinen eigenen SQL-Server mehr einrichten. Nicht, dass ich das tun muss, aber ich habe die Option, dass ich einen hochverfügbaren SQL-Server auf Azure laufen lasse, der eben nur dieses Backend für die Hochverfügbarkeit und das Load-Balancing dann eben für meine RDSH-Infrastruktur, die ich auch On-Prem dann haben kann, in meinem eigenen Rechenzentrum mir zur Verfügung stellt. Finde ich sehr, sehr spannend, weil damit kommen so die ersten hybriden Konzepte hier auch wieder zum Tragen, in dem Augenblick, wo ich dann tatsächlich solche Konstruktionen baue. Wird sicherlich noch spannend werden, das auszuprobieren. Jetzt ist die Frage, was macht denn Microsoft da in Richtung GPU-Beschleunigung? Weil wenn es um die User Experience geht, dann brauche ich ja wirklich ein bisschen Power von hinten. Ja, es werden jetzt neue N-Serie VMs dann, die sind schon angekündigt, die werden wahrscheinlich im Laufe des Jahres zur Verfügung gestellt. Sie sehen, da bekommen Sie dann eine M60 GPU, also eine Maxwell GPU, die stärkste Generation, die im Moment draußen ist, die Grid-Karten Version 3 quasi, die von Nvidia zur Verfügung gestellt werden. Auf einer physikalischen Karte sind zwei von diesen GPUs drauf, deswegen steht da eine halbe physikalische Karte, wird dann einer VM zugeordnet. Noch keine Preise sind verfügbar, da bin ich mal sehr gespannt, wie das sein wird. Aber Sie sehen da nebendran die N2, da haben Sie zwei von diesen Karten, vier von diesen GPUs. Ich meine, wir reden hier von Karten, die einen Stückpreis haben von über 5.000 Euro. Und Sie gehen jetzt mit zwei von diesen Karten hin, haben also 10.000 Euro Hardware in dem Server drin stecken und geben einer VM exklusiven Zugriff auf diese Ressourcen. Damit ist ganz klar, was man da im Auge hat. CAD/CAM, CAD-Sachen, Videodesign, alles in dieser Richtung, was wirklich sehr, sehr intensiv auf GPUs zurückgreift. Also wenn wir dann auch die deutsche Azure Cloud haben, wo eben das sicher ist, dass es auf unserem Territorium bleibt, wird es sehr interessant für Ingenieurbüros, dort eben das Ganze zu betreiben, insbesondere wenn ich dann eben Shielded VMs einrichten kann, auf die niemand anders zugreifen kann als ich. Das heißt, da wird plötzlich eine Story draus, wie ich tatsächlich mein Intellectual Property, mein geistiges Eigentum sehr gut schützen kann, wie es vielleicht nicht möglich ist in meinem eigenen Büro, weil ich keine solche Rechenzentrumskapazitäten habe, um das wirklich sauber zu schützen, also räumlich gesehen. Und das ist sicherlich eine Geschichte, wo ich mal sehr gespannt bin, wie das ankommt in Deutschland speziell. Aber die Grundvoraussetzungen werden eben mit diesen einzelnen Komponenten, die ich gerade so beschrieben habe, werden geschaffen, sowohl in Ihrem Rechenzentrum mit GPU-Beschleunigung, als auch eben auf Azure. Und spätestens dann, wenn wir Azure Stack haben, dass wir das auch mit exakt dem gleichen Management-Werkzeug und den gleichen PowerShell-Skripten administrieren. Natürlich auch mit der ganzen Automatisierung, die über Azure Stack und über Azure zur Verfügung gestellt wird. Also da geht ganz klar der Trend hin. Das macht es wieder sehr, sehr spannend. Also dieses eigentlich ausgelutschte Thema Remoting, was nicht mehr so wahnsinnig viele Leute, wenn man das jemandem beschreibt, dass man ja aus der Entfernung auf einen Windows-Desktop zugreifen kann, dann zucken alle mit den Schultern, was soll da dran so spannend sein. Aber in dem Moment, wo ich solche Technologien einführe, wird das wieder sehr interessant, weil wir haben jetzt das erste Mal Benchmarks gefahren, wo wir mit virtuellen Maschinen, die mit GPU-Beschleunigung laufen, richtig massive Boliden an Workstations, Grafik-Workstations schlagen können, was die Performance angeht. Und da wird es auf einmal interessant. Ich meine, wenn Sie einem Grafikdesigner anbieten können, na, ich kann temporär dir mal gerade eben zwei von diesen High-End-Karten, zwei von diesen, also vier M60 GPUs anbieten, damit du hier deine Arbeit machen kannst und danach kann ich das wieder reduzieren auf zwei oder eins zum Beispiel, indem ich dynamische Zuordnung dieser Ressourcen mache. Damit wird es sehr, sehr interessant, dass ich eben tatsächlich sehr flexibel werde, was solche Grafikhardware angeht, sowohl on-prem als auch in der Cloud. Okay, dann wollen wir als letztes Thema uns Azure Remote App angucken. Das heißt also, wir gucken jetzt nicht mehr auf den gesamten Desktop, wie wir das gerade eben gemacht haben, egal über welches Protokoll, RDP oder RemoteFX dann eben, indem ich den ganzen Desktop darstelle, sondern jetzt möchte ich nur noch die einzelne Anwendung anschauen. Wer das auch bei Microsoft gerne unter MSDN recherchieren möchte, sollte nicht immer nur nach Remote Apps suchen, sondern auch nach RAIL. Remote Applications Integrated Locally. Das ist quasi der technische Name der Technologie, der von dem Entwicklungsteam verwendet wird, während Remote App ist ein Marketingbegriff. Deswegen ist manchmal die Verwirrung sehr groß, weil das Entwicklerteam verwendet andere Namen, als draußen das Marketing verwendet. Also die Entwickler das RDS-Team, das redet immer noch von RAIL und eben nicht von Remote App unbedingt. Aber die Idee ist ziemlich klar, ich lasse den ganzen Kram weg mit dem Desktop, ich stelle nur die Anwendung dar und zwar randlos, sodass ich nicht unterscheiden kann, ob die Anwendung jetzt lokal läuft oder remote läuft, sondern sie ist auf meinem Desktop und fühlt sich an, auch wenn sie remote ist, wie eine lokale Anwendung. Und wir haben die Möglichkeit, aus der Cloud das zu machen, aus Azure mit Remote App. Und was dabei passiert ist, ich nehme ein vorgefertigtes Image des Betriebssystems inklusive der installierten Anwendungen. Und wenn das alles installiert ist, dann lasse ich ein Sysprep drüber laufen und stelle dieses als Template innerhalb von Azure Remote App zur Verfügung. Und dann wird quasi dort, sobald ich dann den entsprechenden Dienst starte, werden dann aus diesen Templates werden die entsprechenden virtuellen Maschinen gebaut und die werden wieder auf D2-Instanzen gepackt. Also wieder diese 7 Gig Hauptspeicher, das ist so diese magische Zahl, die dabei entsteht. Auf solchen Maschinen wird es erzeugt, unabhängig davon, auf was für einem, wie Sie das erzeugt haben. Sie können es auf einer Maschine erzeugen mit 32 Gig Hauptspeicher und wenn Sie das Template dann hochladen, wird daraus aber eine virtuelle Maschine gemacht, die nur immer diesem D2-Image entspricht, nichts anderes. Das ist sehr verwirrend für manche Leute, die sagen, ja, aber ich habe es doch auf einer ganz anderen Maschine erzeugt, das muss doch irgendwie reflektiert werden. Nein, nein, Sie machen ein Sysprep, Sie machen das Ding neutral und dann fahren Sie es wieder auf einer VM hoch, die eben genau diese Spezifikationen hat. Und da drin sind dann die Anwendungen, die werden publiziert, sodass Sie eben über ein Webfrontend drauf zugreifen können, Doppelklick machen und dann läuft die Anwendung los, nachdem Sie sich authentifiziert haben. typischerweise, wenn man die Demo, das Ganze als Test macht, auf Azure Active Directory, aber Sie können natürlich mit einem DirSync auch Ihr eigenes Active Directory als das Führende damit reinbringen. Das führt uns weiter zu einer hybriden Deployment. Klar, da gehen Sie hin und machen über ein Azure VPN, binden Sie dann Ihr eigenes Netzwerk ein und fügen auch die Maschinen, diese erzeugten Maschinen, fügen Sie auch automatisch zu Ihrer Domäne hinzu. Sehr interessantes Thema, weil Sie erzeugen damit ja eigene Maschinenkonten automatisch in Ihrer Active Directory Domäne. Also müssen Sie sich sehr genau überlegen, wie die Security-Konzepte und die Policies dann eben aussehen. Da kann man einen eigenen Vortrag über halben Tag machen darüber, wie man sowas einrichtet, aber das ist die Grundrichtung, wie man das machen kann. Und dann ist natürlich nur die Authentifizierung über das eigene Active Directory möglich. Klar, es gibt jetzt immer mehr Möglichkeiten über Federation Services, das quasi auszulagern auf Azure, damit man die eigene Active Directory Infrastruktur reflektieren kann. Was für Größenordnungen sind es dann? Es gibt dann unterschiedliche Angebotstypen. Man sieht hier die Modellattribute für Basic, Standard, Premium und Premium Plus. Die Premium und Premium Plus wurden eingeführt, nachdem wir MVPs mit RDS Gurus vor einem Jahr Tests gemacht haben für Microsoft und haben dann eben festgestellt, naja, mit 7 Gig Hauptspeicher, 16 Benutzer und 10 Benutzer, es mag ja sein, dass die sich ein bisschen in die Quere kommen. Und deswegen brauchen wir quasi geringere Dichte von Benutzern auf den Maschinen und daraufhin hat man dann eben auch für 4 und 2 Benutzer das angeboten. Und Sie erinnern sich, ganz am Anfang habe ich schon mal so gesagt, vielleicht gibt es da ja auch ein Desktop-Angebot. Naja, jetzt reduzieren Sie die Zahl auf 1 und haben Sie im Hinterkopf, dass wenn Sie eine GUI-Installation von Server 2016 machen, dann sind alle Werkzeuge, die Sie auch auf Windows 10 haben, alle Desktop-Werkzeuge, sind schon automatisch vorhanden. Das heißt, Ihr Server 2016 verhält sich exakt wie ein Windows 10 mit allen Elementen, die da drauf sind. Naja, jetzt geht man da eben noch das Stück weiter, macht da einen Benutzer pro VM. Das mag ja sein, dass da eine Server-SKU unten drunter ist. Das merkt der Benutzer nicht mehr. Da ist kein Unterschied mehr sichtbar. So gleich hat man das inzwischen hingekriegt. Das war auch das ganz große, ehrgeizige Ziel des RDS-Teams, die beiden Desktops auf dem Server interaktiv und auf dem Windows 10 Client nicht mehr unterscheidbar zu machen. Und man sieht, dass da unten drunter die Preise sind, Startpreise pro Benutzer, wie viele Stunden pro Benutzer beinhaltet sind und wenn der Benutzer mehr verwendet an Stunden, was es dann zusätzlich kostet und die deckeln das dann nach 80 Stunden, das heißt, das Maximum pro Benutzer ist $17, $23, $32 oder $43, je nachdem, welches Angebotstyp Sie verwenden, aber Sie haben eine Minimumabnahmezahl. Das waren hier 20 bei Basic und Standard und sind jetzt aber bei Premium und Premium Plus sind es 5. Das ist die minimale Zahl, das heißt, die 5 werden Ihnen immer in Rechnung gestellt mit diesen 40 Stunden. Also diese 5 mal 20 oder 5 mal $25 ist quasi das Minimum, was Sie pro Monat bezahlen für dieses Angebot. Ist aber natürlich, wenn Sie POCs machen, wenn Sie Softwareanbieter sind und Ihren Kunden für 14 Tage oder 3 Wochen eine extrem kontrollierte Testumgebung zur Verfügung stellen wollen, ist das die Technologie der Wahl. Jetzt mein Community-Kumpel von RDS Gurus, der Frick Berson, der macht gerade ein Projekt, wo ein Kunde 20.000 Benutzer über diese Technologie einbinden möchte, ist aber eine Universität. Das heißt, die haben natürlich in den Ferien quasi niemand, der darauf zugreift und dann während der Vorlesungszeit quasi alle und die wollten eben diese Investition nicht machen, dass sie selbst die Hardware kaufen, sondern dieses atmende System haben und lagern das eben aus auf Azure. Ist ganz faszinierend, wir stoßen da an Grenzen, die wir nie erwartet haben. Wenn ich jetzt wirklich so eine Cloud Collection erzeuge, also eine Farm innerhalb von Azure für die Remote-App-Technologie, ja, dann habe ich eben ein Template, was ich erzeugt habe, wie ich schon gesagt habe, und das kann ich dann laden, da muss ich durch diesen Wizard durchgehen, da ist dieser Remote-App-Wizard und dann kann ich eben hier auf diese Templates zurückgreifen und sobald ich die dann habe, dann habe ich die Möglichkeit, über einen Client drauf zuzugreifen. Das zeige ich Ihnen gleich, das ist ganz spannend. So, man hat dann entweder die Möglichkeit, einen nativen Windows-Client zu verwenden oder eben die nativen Clients, die auf Fremdplattformen da sind, iOS, macOS, Android, die nutzen den Standard-RDP, die Standard-RDP-Anwendung, um das zu tun, während für Windows selber nutzt man einen speziellen Client, der auch relativ rasch immer wieder ein Update erfährt. Deswegen, man wollte die Kontrolle über den Client behalten, um Änderungen, die man hinten im Backend macht, auch sofort nach vorne ins Frontend zu reflektieren. Jetzt gibt es aber noch einen tollen anderen eine Möglichkeit, und das ist HTML5. Das zeige ich Ihnen aber einfach mal hier direkt, wenn das Netzwerk auch noch mit mir es gut meint. Wir machen mal alles zu und zeigen hier mal, das ist der Standard RDP-Client, Remote App Client. Wenn ich hier so reinzoome, dann sehen Sie, da sind eine ganze Menge an Icons für mich veröffentlicht. Diese oberen Icons, die durchgezählt sind, sind für das Benchmarking, was wir da drüber immer laufen lassen, mit den unterschiedlichsten Grafikformaten, um zu sehen, wie sich das anfühlt. Aber wir wollen jetzt einfach mal sehen, was passiert eigentlich, wenn ich hier einfach den Explorer aufrufe. Und während ich den aufrufe, können wir hier drüben schon mal gucken. Ich habe nämlich ein ganz tolles Szenario endlich gefunden für den Edge-Browser. Wer verwendet Edge als Standardbrowser? Ah, doch so viele. Okay. hier ist der inzwischen angeflogen gekommen, um zu beweisen, dass es auch wirklich so ist. Wir gucken hier auf die Systemeigenschaften. Ja, das ist 7 Gig, so wie ich das gesagt habe. Das ist genau diese Maschine. Die läuft jetzt auf Azure, hat diesen zufallsgenerierten Rechnernamen, der, wenn Sie dann eine in Ihre Domäne eingebunden wären, würde dieser Computer-Account jetzt in Ihrer Domäne erscheinen. Das ist quasi, wie das Ganze dann funktioniert. Das heißt also, ich arbeite jetzt in Amsterdam im Rechenzentrum mit dem Explorer, der dort läuft. Und Sie sehen, ich mache hier einen Full Drag und ziehe den mal einfach hier rum. Und ich arbeite hier über dieses nicht sonderlich leistungsfähige Hotelnetzwerk. Ja, also, sobald das Netzwerk irgendwie funktioniert, dann funktioniert die Geschichte auch. Ich mache den hier mal wieder zu, weil ich möchte ganz gerne das Ganze jetzt hier in Edge machen, weil Edge kann HTML5. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob das auch funktioniert. Das ist immer so das Highlight oder das Ende von der Session, ob diese Demo dann auch funktioniert. Während es hochkommt, klar, ich muss mich authentifizieren. Und jetzt drücken wir alle die Daumen und gucken dem Ganzen zu, ob es tatsächlich gelingt, genau diese Anzahl von Icons wieder über HTML5 in meinem Browser darzustellen. Wunderbar, hat funktioniert. Ich starte wieder den gleichen Explorer und wir gucken mal, was jetzt passiert. Wie wird denn das jetzt dargestellt? Okay, er sagt, er startet das Ganze innerhalb von meinem Browser. Mein Browserfenster wird plötzlich zum Desktop mit schwarzem Hintergrund und da drauf läuft dann tatsächlich mein Explorer. Und wir können natürlich hier gucken, oh, da gibt es ja noch andere. Wir starten da auch zum Beispiel den Perfmon. Ist ja kein Problem, ist eine weitere Anwendung. Ja, den haben wir jetzt da auch gestartet. Cool. Und wir können hier reingehen und können sagen, ja, jetzt hätten wir auch gerne den Task Manager, wir würden gerne sehen, was auf dieser Maschine drauf läuft. Ja, wir haben die volle Kontrolle, wir können auch gucken, ah, da sind aber ein paar Dienste drin, die kenne ich nicht so. Das heißt also, bei dieser Provisionierung von der Maschine, die wir gesyspreppt haben, geht Microsoft hin und packt dann das Azure-Team und packt so ein paar Dienste rein, zum Beispiel auch für Telemetriedaten und so weiter, packen die rein. Das heißt, die passen das Image an, damit es optimal läuft für die Rolle als Remote App Server. Und das kann man im Detail nachgucken und kann dann auch nachlesen, ob das funktioniert. Man sieht auch, dass meine Tastatur und alles umgeleitet wird. Das funktioniert also alles ganz hervorragend. Da ist man wirklich sehr erstaunt, was da wirklich geschaffen wurde über HTML5. Da keine Client-Installation, nichts. Sie brauchen den Link und ein Azure-Login und Sie sind drin in der ganzen Geschichte. Gut, lassen Sie uns das Ganze sozusagen zusammenfassen und zum Ende bringen. Wir haben hier HTML5, wir haben einen neuen Client, was HTML5 natürlich einen Vorteil hat, ja, Linux, Chrome, alle diese anderen Technologien sind damit nativ unterstützt. Alles, was HTML5 versteht, ist davon unterstützt. Und man arbeitet gerade an einer Anwendung, einer RDP-Anwendung, die wirklich aus dem App Store kommt. die ist nur im Preview verfügbar, die dann sowohl auf die normalen Desktops remote-mäßig Zugriff erlaubt, als auch auf Remote-App, sowohl auf Azure als auch im eigenen Rechenzentrum. Und Continuum ist da quasi das große Thema, was dahinter steckt. Das ist aber noch nicht so ganz fertig. Wir haben auch noch so ein paar Themen, wie viele lokale Geräte lassen sich umlenken. Das heißt also, kann ich irgendwelche USB-Sticks reinstecken in meinen Client und der wird dann tatsächlich in meiner Session angezeigt. Das schafft nur der vollständige Azure Remote App Client, während die anderen haben bis heute noch Einschränkungen. Man sieht, hier gibt es geplante Dinge, die gemacht werden für HTML5, nämlich Drucker, Printer Remapping machen, damit ich eben aus meiner HTML5-Session auch tatsächlich meine lokalen Drucker ansprechen kann. Und natürlich gibt es noch eine Menge andere Themen, die im Moment noch auf der Roadmap sind, Pro-User-Anwendungszuordnung mit den MSI-Paketen, wie das gemacht wird, damit die eben nachinstalliert werden können, UDP, Single Sign-On, das ist Version 2 vom Portal und so weiter, die Automatisierung mit ARM, dass die eben damit dazukommt. Das sind die Themen, die im Moment ganz klar auf der Roadmap stehen. Und wie gesagt, es gibt natürlich diese Benchmark-Sachen, warum Microsoft das gemacht hat. Und ich lasse nur ein Video mal laufen, um das zu zeigen, wie wir das denen eben dann beigebogen haben. Wir haben zum Beispiel hier zwei unterschiedliche Sitzungen, die automatisiert sind. Und beim einen sind 8 Benutzer schon drin, das ist die gelbe Linie, beim anderen auch. Nur bei der rechten Seite erzeugen diese 8 Benutzer, die im Hintergrund schon laufen, deutlich mehr Last, was die rote Linie ist. Nämlich die rote Linie hat auf der rechten Seite, am Anfang war die schon bei fast 100%, während die auf der linken Seite nur so ein bisschen rumgedümpelt ist. Dann ist der Benutzer reingekommen und man sieht den Unterschied einfach, wie diese User Experience ist zwischen dem Benutzer, der auf einer unbelasteten oder weniger belasteten Maschine arbeitet, im Vergleich zu dem, wie er auf einer belasteten Maschine arbeitet. Wir haben zusätzlich noch Telemetriedaten gesammelt, wie lange es dauert, um Anwendungen zu öffnen und sowas, und haben diese Telemetriedaten dann rübergegeben an Microsoft und gesagt, hey Leute, so funktioniert das noch nicht, ihr müsst noch da ändern, da ändern, da ändern. Wir haben ein White Paper drüber geschrieben und die haben das pfeilschnell umgesetzt. Das war unglaublich, wie diese agile Entwicklungsmethode bei Microsoft jetzt durchgreift, damit die eben solche Dinge schnell verändern können. Das war für uns ein Aha-Erlebnis, weil früher haben wir immer 2,5 Jahre gewartet, bis ein Feature implementiert wurde, und jetzt hat 6 Wochen gedauert. Also das war toll. Damit ist aus dem eigentlich langweiligsten Thema der IT, nämlich Remoting, ist wieder was Interessantes geworden, weil auf einmal wollen wir eben nicht nur mal so eben zum Managen auf eine VM zugreifen, sondern wir wollen interaktiv damit arbeiten, mit größter Performance. Und diese Mobilität und Cloud-Thematik, die dahinter steckt, die revolutioniert das wieder. Und damit hat man das auch Stück für Stück in den 2016er-Server reingepackt. Und deswegen sind wir da in dieser RDS-Community auch sehr, sehr gespannt, wie das dann wird. Und wir glauben, dass die Akzeptanz draußen im Markt für diese Technologie deswegen deutlich höher wird. Skalierbarkeit ist eben besser, die GPU-Beschleunigung ist da ganz zentral. Und eben Azure Remote App habe ich Ihnen so ein bisschen dargelegt, was da wirklich die Vorteile sind, wenn Sie zum Beispiel POCs machen wollen. Wenn Sie weitere Fragen haben, ich bin noch den ganzen Tag über hier, Sie können mir E-Mail schreiben, ich mache auch Projekte in dem Bereich, Benchmarking und sowas und die Designs von solchen Infrastrukturen, weil ich lerne halt auch den Lego-Kasten jetzt immer besser kennen und bin da gerne bereit, auch mein Wissen mit Ihnen zu teilen. Und damit vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das hat Ihnen so ein paar Einblicke gebracht und ich bin mal gespannt auf die Gespräche, die wir da noch führen werden. Dankeschön.